dem Theaterstück gewesen, was wir gesehen haben vom verlorenen Sohn aus Lukas Kapitel 15, Vers 1 bis 16. Der Vater wartet auf einen, Gott wartet auf uns und du wirst im Himmel erwartet. Da ist ein Religionslehrer, der erzählt die Geschichte von diesem verlorenen Sohn und er erzählt, dass sich alle gefreut haben, als der Sohn nach Hause kam und so weiter. Und da ist der kleine Fritzchen, plötzlich streckte er sich und sagte, nein, nein, da gibt es jemand, der sich nicht gefreut hat, das gemästete Kalb. Das gemästete Kalb, das musst du dran glauben. Gott wartet auf dich. Er wartet auf dich, er hat schon alles vorbereitet. Jesus sagt, ich gehe hin, Johannes 14, Vers 2, euch die Stätte zubereiten, dann will ich wiederkommen und euch nehmen da, wo ich bin. Also Jesus ist vorausgegangen und hat sich aufgeopfert und er ist dieser himmlische Quartiermacher, der alles bereit macht. Es ist nicht so wie der ältere Sohn, der sagt, also was macht der? Der kommt jetzt, der alles verludert und alles verlebt hat. Nein, der Herr Jesus ist der gute, liebe Sohn, Bruder und Schwester und ja, der Partner von uns und er hat alles vorbereitet. Jesus ist uns also vorausgegangen, damit alles vorbereitet ist, damit wir in der Ewigkeit perfektes Leben haben, perfekte Zukunft haben, perfekte Hoffnung haben. Jesus ging uns voraus, damit wir nicht ins Leere hineingehen. Gott erwartet dich. Gott erwartet dich. Weißt du, wir gehen nicht in nichts. Nirvana, so, dass wir wiederkommen und wieder uns dann wieder mal auflösen. Nein, wir haben eine großartige Zukunft als Kinder Gottes. Es gibt ein altes, schönes Lied, altes Evangeliumslied. Ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne meinen Heiland so gut. Er ist schon auf Erden mein. Oh nein, ich werde kein Fremdling dort sein. Im Himmel, wenn wir dort ankommen bei Jesus, wir werden keine Fremdlinge sein, keine Verachtete sein, keine Außenseiter sein. Wir werden herzlich willkommen sein. Ich werde kein Fremdling dort sein. Dort werde ich Jesus haben, der mir begegnet als mein großer Bruder und sagt, kommt, Geschwister, kommt, meine Brüder, kommt, meine Schwestern. Ihr habt so viel Trübsal durchgemacht in dieser Welt. Ihr habt so viele Schwierigkeiten auf euch genommen, so viele Lasten getragen, ihr habt für mich gelitten, ihr habt Opfer gebracht. Ich will euch jetzt zeigen, was ich alles für euch gemacht habe. Während ihr hier unten euch abgemüht habt, ich habe euch eine herrliche Stätte zubereitet. Jesus wird mich dann unserem Vater vorstellen, dich auch ebenfalls, und sagen, guck mal, der hat hier treu mir gedient, der hat Glauben gehalten, der hat sich nicht aufgegeben, sich nicht ablenken lassen, der hat sich konzentriert auf die Herrlichkeit, auf die Ewigkeit, der war treu. Vater, segne ihn jetzt. Ich werde dort nicht als Flüchtling ankommen, der gerade vom Schweinetrock weggelaufen ist und nach Schweine stinkt. Nein, ich werde dort ankommen, gewaschen und gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich werde nicht stinken nach dieser Welt. Ich werde nicht stinken nach dem Schweinestall, da wo wir herkommen. Nein, wir werden voll wiederhergestellt sein, perfekt in Gott. Ich gehe in eine perfekt vorbereitete Welt. Du hast eine wunderbare Bleibe beim Heiland. Oh nein, denn ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne den Heiland schon so gut. Ich werde dort eine ewige Bleibe haben und ich werde keine Lust mehr haben, wegzugehen, keine Lust mehr haben, verloren zu gehen. Ich lande dort nicht in den Trümmern, im Chaos oder im Totenreich, bei toten Gebeinen, bei dem ganzen Ungeziefer in der Erde oder in der Asche, wo auch immer. Ich gehe zum Vater, dort ist alles vorbereitet, dort ist alles perfekt. Jesus kommt wieder, um dich und mich wieder heimzuholen. Das ist was Wunderbares. Die Hoffnung haben wir. Du wirst von Gott erwartet. Und zwar mit Vollpension, Vollverpflegung. Da ist alles inklusiv drin. Wir sind Gott willkommen. Manche Menschen denken, ja, Gott liebt nur die Heiligen, die besonders Heiligen. Nein, Gott liebt gerade die Sünder. In der Geschichte vom verlorenen Sohn sehen wir gerade den Verlorenen, nicht der, der immer seine Pflicht erfüllt hat, wie jetzt dieser Pharisäer, ich habe alles getan, ich tue mein Bestes, gebe meinen Zehnten, opfere und so weiter. Alles ist gut und richtig, aber Gott möchte unser Herz haben. Und der Ältere, obwohl er ihm treu diente, dem Vater, sein Herz war nicht dabei. Ich erfülle meine Pflicht. Und Christentum ist nicht Pflichterfüllung, dass ich irgendwie religiöse Pflichten erfülle, Taufe, Opfer bringen, Gottesdienstbesuch, Bibel lesen, beten, ist keine Pflichterfüllung. Wir sollen mit dem Herzen Gott lieben. Und dieser verlorene Sohn weiß, was jetzt Liebe ist, weil er verloren war. Jemand, der nicht gehungert hat, weiß nicht, was Hunger ist. Und jemand, der nicht Schmerzen gehabt hat, weiß nicht, was Schmerzen sind. Deshalb, der verlorene Sohn weiß, was es bedeutet, verloren zu sein. Er kommt jetzt aus diesem Sumpf und Dreck dieser Welt. Du musst nichts aus dieser Welt mitnehmen. Egal, du kannst auch nichts retten. Jesus hat dich gerettet, so wie du bist, wie du warst, mit Haut und Haaren. Ja, mit Haut und Haaren. Auch wenn du keine Haare mehr hast, auch da bist du gerettet. Mit Haut und Haaren. Deine Haare sind alle gezählt auf deinem Kopf. Jesus will dich als Geretteten vor dem Vater darstellen und sagen, den habe ich gerettet. Den habe ich aus dem Sumpf dieser Welt rausgeholt. Auf dich wartet das himmlische Bürgertum. Ich will nur sagen, du wirst von Gott erwartet. Und ich bin so begeistert, dass der Vater auf mich wartet. Und auf dich auch. Du kriegst auch dein Bürgerrecht. Plötzlich bist du nicht mehr wie Jared und Deutscher. Nein, du wirst jetzt Himmelsbürger. Weißt du, Deutscher, was kannst du dafür kaufen, wenn du ein Deutscher geworden bist? Was kannst du kaufen, wenn du Amerikaner geworden bist? Und so weiter. Was kannst du kaufen, wenn du ein Russe geworden bist? Aber du hast das himmlische Bürgerrecht. Du gehörst zum Himmel und der Himmel gehört dir. Und dort ist alles umsonst. Da musst du keine Steuern zahlen. Dort, im Gegenteil, dort wirst du noch überschüttet von der Gnade und Güte Gottes. Durch die Wiedergeburt bist du ein Bürger des Reiches Gottes. Bist nicht mehr von dieser Welt, von dieser Erde. Obwohl wir noch hier eingegraben werden und verbuddelt werden und manche vielleicht auch gar nicht. Ich denke, so viele sind in den Konzentrationslagern verbrannt worden oder auf den Schlachtfeldern umgekommen und irgendwo verscharrt. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Und der Tod gab die Toten her. Und wenn der Herr Jesus kommt und er ruft die Menschen zu sich, da werden auferstehen, die Gräber werden sich öffnen. Die Erde kann dich nicht halten. Gott erwartet dich. Die Erde kann dich nicht halten. Der Schweinestall kann dich nicht halten. Mit dem Tod ist noch nicht alles zu Ende. Nein, es geht auf einer ganz anderen Ebene weiter. Durch den Heiligen Geist wirst du täglich jetzt schon erneuert, jetzt schon mehr und mehr in das Ebenbild Jesu verwandelt, mit Liebe, Glauben, Hoffnung und dergleichen. Gott macht alles mobil für dich. Während Jesus oben eine Stätte dir vorbereitet, bereitet der Heilige Geist dich hier unten auf dieser Erde. Merkst du es nicht? Während Jesus dir eine Stätte zubereitet, bereitet der Heilige Geist dich für den Himmel, zeigt dir, wie man sich dort benimmt, was man dort macht, wie man dort Gott lobt und preist, wie man dem Herrn begegnet. Das lernst du alles hier durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bereitet uns innerlich für diese Stätte, unsere Persönlichkeit, unser Charakter. Der Heilige Geist arbeitet an uns, modelliert uns, lehrt uns die Sprache des Himmels. Das ist nicht die Zungensprache, glaub mir das. Im Himmel wird ganz anders gesprochen, wird Gott gelobt, unaussprechlich. Ich bin mal mit Gästen in Polen gewesen und dann sagt der amerikanische Bruder, ihre Sprache ist unaussprechlich, da bricht man sich die Zunge in Polnisch und so weiter. Weißt du, unaussprechlich. Wenn die schon schwer ist, wir werden im Himmel eine unaussprechliche Sprache sprechen. Der Heilige Geist lehrt uns diese Sprache, Silbe für Silbe, Wort für Wort. Gott erwartet dich. Das ist eine gute Sache, gute Botschaft. Mich begeistert es. Ich werde erwartet. Und solange wir hier auf dieser Erde sind, sind wir nur in der Rettungsstation. Wir sind gerade gerettet wie ein Brand aus dem Feuer. Wir werden wiederbelebt. Wenn wir gerettet worden sind, wir werden wiederhergestellt. Das passiert alles hier in dieser Welt. Wir werden auf die Beine gebracht und sagen, komm, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Wir werden hier notdürftig verarztet, wie der Erste-Hilfe-Station. Wir werden hier entgiftet, entseucht. Wir werden hier gereinigt. Das alles passiert hier auf dieser Welt, in dieser Rettungsstation. Aber hier sind wir noch nicht zu Hause. Wenn du in die Gemeinde kommst, getauft wirst und gläubig wirst, du bist noch nicht angekommen. Nein, du bist erst jetzt über die Schwelle getreten, aber du bist noch lange nicht zu Hause. Zu Hause ist, wenn du bei Jesus bist. Wenn du bei Jesus bist, in der Herrlichkeit. Jesus hat einen hohen Preis für unsere Rettung gezahlt. Du darfst nicht verloren gehen und Gott wird alles dran setzen, dass du nicht auf die schiefe Bahn kommst. So wie der Vater auf den Jungen wartete, so wartet Gott auf dich jeden Tag, dass du nach Hause kommst. Irgendwann wird dein Tag sein, deine Stunde sein, dein Augenblick sein. Du wirst erwartet in der Herrlichkeit vor dem Thron Gottes. Du wirst erwartet. Wenn du das dir mal richtig vorstellst, zergehen lässt vor deinem Geist, vor deinem Inneren. Weißt du, auf dich wartet ein anderes Leben. Nicht mehr das Leben eines Deutschen, eines Spießbürgers, eines Arbeiters, eines Hartz-IV-Empfängers, eines Kranken. Auf dich wartet ein total anderes Leben, wenn du das dir mal vorstellst. Im Diesseits erlebst du nur das Negative. Sei Gott ganz ehrlich. Du erlebst zwar ein paar schöne Stunden, ein paar glückliche Stunden, aber das Glück zerrinnt, so wie gewonnen, so zerronnen. Das Glück geht so schnell vorbei. Auf dich wartet ewiges Glück, ewige Freude, ewiger Jubel, ewige Herrlichkeit. Alles ist ewig, endlos. Wenn du Jesus nachfolgst und auf dem Weg bleibst, wirst du früher oder später die Welt verlassen. Du wirst sagen, diese Welt bietet mir nicht mehr das. Geld, was kann ich für Geld mehr kaufen? Gold, was kann ich für Gold mehr kaufen? Die Welt bietet mir nicht mehr das etwas. Mein Herz sucht nach was mehr. Nach Geborgenheit, nach Frieden, nach Schutz. Die Welt wird sich von dir sogar selber abwenden und sagen, ach komm, bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Also, das wird das Leben sein. Jesus sagt, die Welt wird euch hassen sogar. Es geht noch ein Stück weiter. Und da wirst du dich sehnen nach dem Himmel. Weißt du, solange es dir hier noch ein bisschen gut geht, sehnst du dich nicht nach dem Himmel. Hast kein Verlangen nach dem Himmel. Aber wenn alles drunter und drüber geht, dann bete so, lieber Gott, Jesus, komm bald, Maranatha. Dann sehnst du dich, dann hast du eine Sehnsucht. Und der Teufel versteht uns vom Himmel abzuhalten, ganz raffiniert. Er hält uns die Wurst vor der Nase und sagt, guck mal, das kannst du noch erreichen und das kannst du noch erreichen. Und wir denken, das ist das wahre Glück des Lebens. Das ist nicht das wahre Glück des Lebens. Das wahre Glück des Lebens ist deine Bestimmung, deine Erwählung. Die Welt wird euch hassen. Weißt du, du wirst für diese Welt früher oder später, wenn du ein echter Jünger Jesu bist oder Jüngerin Jesu bist, wirst ein unbequemer Bürger. Du passt nicht mehr rein, du machst nicht überall mit, gehst nicht auf jede Party, du feierst nicht jedes Fest, du distanzierst dich früher oder später von diesen Dingen. Du sagst ja, ich kann das feiern, aber weißt du, das ist so langweilig für mich. Das ist so langweilig für mich. Ich habe was Besseres kennengelernt. Kenn bessere Musik, kenn besseren Gesang, kenn bessere Freude. Du wirst eine unbequeme Persönlichkeit werden und sie werden immer was gegen dich auszusetzen haben, weil du Jesus nachfolgst. Du bist nicht mehr von dieser Welt. Du bist in der Welt, aber nicht mehr von dieser Welt, weil du gehörst da gar nicht hin. Das ist nicht dein Geschmack. Du hast einen anderen Geschmack, ein anderes Gefühl. Du hast was anderes erlebt inzwischen. Du wirst erwartet im Himmel. Du kommst vom Himmel und du gehst in den Himmel. Das ist dein Weg, von dort kommen wir. Du wirst also mit dieser Welt auch nicht mehr viel zu tun haben, wenn die dich nur in Ruhe lassen würden. Aber die lassen dich nicht in Ruhe. Die bedrängen dich von allen Seiten. Die Werbung, jeden Tag ist dein Briefkasten voll mit Werbeangeboten. Oder dann wirst du konfrontiert im Fernsehen und überall mit Werbung, das könntest du haben und das. Und du merkst, das befriedigt mich gar nicht. Das ist nicht das wahre Glück, nach dem ich suche. Ich habe was anderes kennengelernt. Du hast was Besseres gesehen und was Besseres gehört. Du wirst nicht mehr Mitglied der menschlichen Rasse sein. Du wirst teilhaftig werden der göttlichen Natur. Mein Vater hat Brot die Fülle, haben wir gehört in dieser Geschichte. Weißt du, du möchtest zu der Rasse Gottes gehören. Du möchtest nicht mehr Jude, Deutsche, Amerikaner oder sonst noch was sein. Nein, du möchtest göttlich sein. Du möchtest überirdisch sein. Ja, du möchtest ganz was anderes haben. Die Welt denkt, du bist abgehoben. Und wir Menschen, wenn wir mit Gott wirklich leben und wirklich wandeln, wir sind abgehoben, wir sind demütig, wir werden genug gedemütigt, genug gedrückt und genug gepiesackt. Aber letztendlich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, du hebst ab. Denn die, die Gott lieben, die werden sein wie die Sonne, die aufgeht in der Kraft und Herrlichkeit. Paulus sagt einmal in seinen Briefen, unser Wandel ist im Himmel. Wir leben hier auf diesen staubigen, dreckigen Straßen. Wir müssen hier unsere Arbeit tun, aber unser Wandeln, das wirkliche Leben spielt sich drüben ab. Da planen wir schon im Geist wie und was. Als wir aus der Sowjetunion in die Bundesrepublik auswanderten, plötzlich, da habe ich plötzlich Informationen mir geholt. Wie wird das Leben dort sein? Was passiert dort? Wie leben die Menschen dort? Was haben die? Und dann höre ich, da haben Autos, Fahrräder haben die Kinder schon und so weiter. Und ja, bei uns gab das vieles gar nicht. Nur die Prominenz hatte irgendein Auto, aber die armen Leute nicht, Leute vom Land. So, und da plötzlich, die leben gutes Leben. Und als ich dann in Ostberlin waren, da war alles nur grau, bis wir dann über die Friedrichstraße vom Roten Kreuz empfangen wurden. Und dann sehen wir in der Friedrichstraße Blumen, Schnittblumen, wir sind da hochgekommen, wo der Blumenmarkt da ist, und Blumen und alle Fenster sind voll. Ich dachte zuerst mal, wir sind im Paradies gelandet. Wir sind erst in Deutschland gelandet. Deutschland ist nicht Paradies. Lass uns ganz ehrlich sein. Unser Leben geht weiter und Gott gibt uns Hoffnung auf die Ewigkeit und uns werden die Augen aufgehen. Da wirst du merken, alles was bisher war, war grau, war fade, war leblos, war nur Schein, nur ja Ideologie von irgendwas anderem. Aber hier lernst du jetzt ein anderes Leben, ein anderes, ein erfülltes Leben. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt, wir sind erlöst von dieser Welt. Diese Welt kann uns nicht mehr halten. Und wenn man dann, nachdem ich in der Friedrichstraße, nachdem wir in der Friedrichstraße vom Roten Kreuz empfangen worden sind, ich habe keine Lust mehr gehabt, zurückzugehen. Keine Lust, zu den Kommunisten zurückzugehen. Ich habe was anderes gesehen. Es gibt noch ein anderes Leben. Und wenn du einmal nur ein Stück weit in deinem Geist, in deinem Glauben gesehen hast von der Herrlichkeit, was Gott für die bereitet haben, die ihn lieben, wenn du das nur einmal eine Sekunde gesehen hast, dann willst du nichts mehr. Dann willst du nichts mehr von dieser Welt. Wenn du einmal jenseitige Erfahrungen gemacht hast, wenn du einmal nur drüben warst oder Himmelsfernseher gesehen hast und gesehen hast, was im Himmel alles passiert und läuft, dann willst du nicht mehr diesen Plunder der Atheisten, der Ungläubigen, den irdisch gesinnten Menschen. Die Bibel sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Abraham suchte diese Stadt. Wo ist diese Stadt? Er hat nur ein Grab gefunden in Hebron. Das war alles. Wir haben keine bleibende Stadt. Wir sind hier Pilger. Wir sind hier Durchreisende. Wir sind hier nicht zu Hause. Wir werden im Himmel erwartet. Im Himmel steht schon die himmlische Garde Spalier und die erwartet uns. Da ist ein englischer Missionar nach Hause gekommen vom Feld, der hat gearbeitet, der hat Gott gedient und sich verausgabt und musste frühzeitig nach Hause ziehen und er ist auf dem Schiff und plötzlich, als er dann in den Hafen reinfährt, wird ein roter Teppich ausgerollt und dann spielt eine Blaskapelle. Und wer kommt da raus? Da kommt eine Prominenz raus und für die spielt die Kapelle. Und als er dann aussteigen will, wird der Teppich zusammengerollt. Er ist so traurig, dass man ihn nicht erwartet hat, der so für Gott gearbeitet hat draußen. Man hat nicht auf ihn erwartet und für ihn hat nicht die Blaskapelle gespielt, sondern für irgendjemand anders, für irgendeinen Politiker. Und dann war er so traurig, da war nicht einmal jemand da, der ihn abholte, der ihm half, die Koffer zu tragen. Da war niemand da. Es war so ein trauriger Moment für ihn und er stand da am Kai, und er sagte, guck mal, da werden Weltmenschen abgeholt, und mit Blasmusik und rotem Teppich, und der Diener Gottes, wie kommt er nach Hause? Wie der letzte Dreck. Und er steht da und betet, und dann sagt ein Engel, eine Stimme hörte von Gott, du bist noch nicht zu Hause, du bist noch nicht fertig, du hast noch nicht Feierabend. Warte mal, wenn dein Tag kommt, da werden die Engel Spalier stehen, und die werden jubilieren, er kommt, er kommt, er kommt. Du wirst im Himmel erwartet, nicht hier auf dieser Erde. Und erwarte auf dieser Erde kein Dankeschön. Erwarte hier auf dieser Erde kein Lob. Erwarte hier auf dieser Erde keine Auszeichnung. Das ist nicht für dich, das ist für die Welt. Die Welt braucht es. Und wenn die das bekommen haben, dann haben sie drüben nichts mehr. Denn wer schon einmal Lohn und Dank bekommen hat, für den gibt es kein zweites Mal. So erwarte den Dank im Himmel. Und wohl dir, wenn du für deine Arbeit, für deine Aufgaben, für deine Dienste nichts bekommst, hier auf dieser Welt. Keine Anerkennung, keine Belobigung, kein Titel, kein Orden. Danke Gott dafür, dass du das nicht bekommst, denn du kriegst im Himmel mehr Orden und mehr Auszeichnungen. Die Engel werden applaudieren und werden sagen, guck mal, was er in seiner Kleinigkeit, in seiner Schwäche getan hat und wie er gedient hat. Du wirst von Gott akzeptiert und das ist mehr, als von Menschen akzeptiert werden oder dann roten Teppich, dass man jemand ausrollt. Wir sind von Gott akzeptiert, wir sind von Gott begnadigt und das ist begnadigt sein. Wir sind von Gott akzeptiert. Großartig. Du bist von Gott akzeptiert und er erwartet dich. Er erwartet dich. Gott hat dich und mich akzeptiert und du kommst nach Hause. Der Sohn kann gemacht haben, was er gewollt hat. Der kann gelebt haben, wie er gelebt hat. Er wird akzeptiert. Der Vater fragt nicht. Wenn du eines Tages bei Gott im Himmel sein wirst, Gott wird dich nicht fragen, was hast du gelitten, was hast du gehabt, was hast du nicht gehabt, was hat dir gefehlt, was hat dir nicht gefehlt, wie ging es, wie hast du gelebt, wie hast du ja dein Leben gestaltet, das wird gar nicht mehr gefragt. Der ist tot gewesen und ist wieder lebendig geworden. Und für mich ist es wichtig zu wissen, ist es eigentlich egal, wie viele Menschen ich bekehrt habe, wie viele Menschen ich getauft habe, wie viele Menschen ich gesegnet habe, wie viele Menschen ich getraut habe, ist vollkommen egal. Ich werde von Gott erwartet, ohne irgendwelche Verdienste, fromme Verdienste, Weißt du, manche denken, ja, ich habe hunderte Seelen zu Jesus geführt. Mir ist vollkommen egal, selbst wenn ich keine Seele zu Jesus geführt hätte, ich wäre trotzdem akzeptiert im Himmel. Und selbst wenn ich noch dem Reich Gottes geschadet hätte, ich wäre trotzdem im Himmel akzeptiert. Weißt du, es gibt viele Menschen, die denken, man muss heilig sein und dann wird man im Himmel akzeptiert. Wir werden allein aus Gnaden gerettet, liebe Leute. Das ist für mich so groß und so deutlich geworden. Weißt du, nicht was wir alles getan haben, wie viel wir getan haben, wie viele Missionare wir unterstützt haben, wie viele Hilfsgüter wir transportiert haben. Das ist nicht ausschlaggebend, sondern hast du mich lieb? Das ist diese große Frage, die der Herr Jesus an Petrus stellt. Nicht, wie viele Predigten du gehalten hast. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und das ist, was Gott von dir und mir erwartet. Wenn wir Jesus annehmen, dann werden wir von Gott akzeptiert. Der ganze Himmel akzeptiert uns. Wenn Gott einen Menschen akzeptiert, also dich jetzt akzeptiert, dann müssen alle Engel, die im Himmel sind, dich akzeptieren. Den müsst ihr annehmen. Das sind jetzt deine Knechte und deine Mägde, diese Engel. Der verlorene Sohn war bankrott. Der Vater hat ihn trotzdem akzeptiert, weil er sein Sohn war. Und du bist Kind Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Wir werden gerettet aus Gnade und das nicht zu uns. Und durch Jesus haben wir Zugang zum Vater. Durch ihn und durch den Heiligen Geist sagen wir, aber lieber Vater, nicht durch unsere Werke und durch unsere Opfer, sondern indem wir Jesus lieb haben, weil wir den Segen des Zugangs kennen und nutzen. Und wir wissen, beim Vater ist immer eine offene Tür. Der Vater erwartet mich, egal was. Egal was, egal wie ich gelebt habe. Und ich möchte Menschen ermutigen. Manchmal sind Menschen frustriert und sagen, ich habe kein schönes Leben gehabt. Ich habe kein frommes Leben gehabt. Ich habe kein geistliches Leben groß gehabt. Und bin nach Hause gekommen. Und jetzt, was ist von meinem Leben alles zerronnen? Und wenn du ehrlich bist, auch wenn du noch so super fromm bist, dein Leben wird zerrinnen, früher oder später. Du wirst nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Nichts. Gar nichts. Du wirst nur dich selbst mitnehmen. Und wohl dir, wenn du dich selbst erkannt, dich selbst gefunden hast. Du wirst erwartet von Gott in der Herrlichkeit. Ich darf wieder heimkommen. In Lukas 15, Vers 20 ist die Stelle, was uns die Gruppe hier vorgespielt hat, da heißt es, der Vater sah ihn, schon von Ferne sah ihn, hatte Mitleid mit ihm und lief ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater sah ihn. Gott sieht dich, dass du jetzt zu ihm kommst. Was für eine schöne Szene. Dem sündigen Sohn wird alles vergeben. Der sündige Sohn wird angenommen, wird adoptiert, wieder ganz neu. Der war tot und jetzt ist er wieder lebendig geworden. Er wurde umarmt vom Vater und kriegt einen Kuss. Weißt du, das ist das Schönste, was jetzt überhaupt passieren kann. Du kriegst vom lieben Gott einen Kuss. Plötzlich, du wirst geküsst. Und das ist ein Zeichen der Liebe. Kuss ist ein Zeichen der Liebe. Kriegt nicht jeder, man küsst nicht jeden, aber man küsst den, den man besonders lieb hat. Und der verlorene Sohn, der kam nach Hause, der hat Liebe gebraucht. Und Gott weiß, wer heute Morgen Liebe braucht. Der kriegt einen Kuss von Gott. Er wurde umarmt und geliebt, ohne Zorn und ohne Verurteilung. Und mit einem Kuss wusste der Sohn, ich bin angenommen, ich bin akzeptiert. Ich habe Gnade vor dem Vater gefunden wieder, obwohl ich alles verprasst habe. Und eigentlich, wenn wir unser Leben anschauen, wir verprassen alles, was wir haben. Unsere Gaben, unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unsere Zeit, wir verprassen alles. Denk nicht an diesen Sohn, der nur mit den Hurern und Ehebrechern und Mördern und Dieben das alles verprasst. Nein, wir verprassen auch. Überleg einmal, wenn du all die Kilos an Fleisch, was du gegessen hast, aufzählen würdest im Leben von 80 Jahren, wie viel Ochsen du dann aufgefressen hast, verprasst hast, wie viel Tonnen Brot du aufgegessen hast. Überleg einmal, was wir alles verprasst haben aus dieser Welt, was Gott alles uns gegeben hat. Wir haben das alles verprasst. Alle diese Gaben Gottes, die Gott geschenkt hat, wir haben verprasst. Und trotzdem vergibt er uns und sagt, du bist mein Sohn. Er, dieser Sohn, und das ist das Schöne dabei, er kam freiwillig nach Hause, ohne Zwang. Er hat erkannt, plötzlich ist ihm ein Licht aufgegangen. Aha, mein Vater hat Brot die Fülle. Er kam freiwillig, niemand hat ihn gezwungen. Und Gott sucht immer nur freiwillig, auch heute noch. Weißt du, es ist so schön, wenn du nicht gezwungen, du musst jetzt zu dem lieben Gott kommen. Nein, du darfst. Das ist deine Chance. Dein Privileg. Jesus ist König von freien Leuten. Er kam, keine Sklaven zu suchen und so weiter, die nur ihre Pflicht erfüllen, die immer brav und anständig und ordentlich sind. Nein, er kam, Menschen zu suchen, die freiwillig sich ihm anschließen, freiwillig ihm nachfolgen, freiwillig ihm dienen, freiwillig ihm was geben und etwas für ihn tun. Gott sucht Freiwillige, die ihm freiwillig nachfolgen. Petrus und die Apostel, sie sind freiwillig ihm gefolgt. Da hat Jesus nicht sie erpresst. Wenn du mir nicht nachfolgst, kommst du in die Hölle. Weißt du, es ist etwas ganz Modernes, den Leuten gleich mit der Hölle zu drohen, mit dem Fegefeuer zu drohen, mit der Verlorenheit zu drohen. Nein, wir folgen Jesus freiwillig, ohne Drohung und ohne Zwang. Die Leute haben sich freiwillig für Jesus interessiert, sind ihm freiwillig nachgefolgt. Sie haben freiwillig von ihm gelernt, von Jesus. Freiwillig haben sie ihm gedient, wo sie auch hinkamen. Gott will ein Gott von Freiwilligen sein. Wie heißt es einmal in den 10 Geboten? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben. Und ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Diensthause Ägyptens erlöst hat. Du musst nicht mehr Ziegelproduktion betreiben. Du musst nicht so sein wie jeder andere. Du bist erlöst aus der Ziegelproduktion. Jesus regiert ohne Zwang. Er drängt sich niemand auf. Und deshalb, du bist erlöst ohne Zwang. Ohne Schablone. So muss es sein, dann glaube ich an deine Erlösung. Weißt du, wir Menschen richten gerne. Und wir versuchen Menschen so in Kategorien einzupressen. Der ist gläubig. Nein, der ist nicht gläubig. Der guckt ein bisschen komisch. Oder der rüspelt ein bisschen und der macht dieses und jenes. Weißt du, wir haben gleich irgendwie so unsere Vorurteile. Du bist gerettet ohne Vorurteile aus Gnaden. Ohne Vorurteile. Auch wenn du keine Schönheit hast, du bist nur ein Aschenputtel und Gott hat gerade dich erwählt als Aschenputtel aus dieser Welt, aus diesem Dreck dieser Welt. Du bist befreit von allen menschlichen Normen. Der verlorene Sohn traf seine Entscheidung und das war das Größte seines Lebens, die größte Entscheidung. Nicht gib mir mein Erbe, sondern ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das war seine Entscheidung. Und diese Entscheidung kann uns niemand abnehmen, heute, hier und jetzt. Weißt du, wenn du nachher aus Zwang nachher, ja, die Gräber werden sich öffnen und die Toten werden auferstehen. Wir werden erwartet. Alle werden auferstehen. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der nicht auferstehen wird. Wir werden alle auferstehen. Deshalb ist es eine dumme Frage zu glauben, glaubst du an die Auferstehung? Alle werden auferstehen. Alle werden wiederkommen. Nur die Frage ist, wo werden sie dann sitzen? Wo werden sie sein? Die werden schon vielleicht irgendwo in dem Reich Gottes sitzen, aber ganz, 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 ganz weit hinten irgendwo in der Prärie. Aber weißt du, was das Schönste ist? Die sich heute für Jesus entscheiden, die werden ganz nahe bei Jesus sein. Weil sie jetzt mit Jesus gefolgt sind. Weil sie jetzt Jesus kennen. Und da fällt am meisten ab. Bis es das nach hinten kommt, zu den letzten, in der letzten Reihe, da ist schon alles aufgegessen. Da ist schon alles verbraucht. Ich will das nur bildlich dir darstellen, damit du verstehst, was es, warum wir Christen so ernst machen. Ich möchte ganz nah am Thron Gottes sein. So wie die Mutter dort von den Zebedeo-Söhnen gesagt hat, lass den einen links und den anderen rechts sitzen. Das muss unsere Begehrung, unser Wunsch, unser Traum sein, unsere Illusion sein. Ich möchte ganz nah bei Jesus sein. Nahe bei Jesus, oh Leben so schön, singt man in meinem Lied. So, es war eine persönliche Entscheidung von dem verlorenen Sohn, von zu Hause wegzugehen und auch wieder heimzukommen. Es war eine ganz persönliche Entscheidung. Und es war eine persönliche Entscheidung, ich will meinem Vater dienen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist für mich ja ein Zeichen der erfahrbaren und erfahrenen Liebe. Gott liebt uns, egal wo wir sind, was wir sind. Und er erwartet uns und diese Geschichte zeigt uns, was Liebe und was Gnade ist. Es ist ein Geschenk, wenn Gott uns in Liebe und Gnade begegnet. Das kannst du dir nicht verdienen. Du kannst auch nicht zwingen, Gott, du musst mir gnädig sein. Gott ist uns gnädig. Aber wir können niemand erpressen. Weißt du, viele Menschen haben ihr Leben vermasselt und ihr Leben verdorben und zerstört. Viele sind am Ende mit ihrem Leben und mit ihrem Latein, kommen nicht mehr weiter. Gott wartet gerade auf solche Leute, die nicht mehr weiterkommen, die nicht mehr weiter können, die nicht mehr weiter wollen, die am liebsten sich einen Strick nehmen würden und sich aufhängen würden. Gerade für solche Leute ist Jesus gekommen. Wirf dein Leben nicht weg, es hat noch eine Chance. Gib mir dein Leben. Gib mir dein Leben. Der Vater läuft dem Sohn entgegen und nimmt ihn in den Arm und drückt ihn. Eine Geschichte, die ich schon irgendwo mal hier erzählt habe, da ist ein Junge in Amerika, in den USA, im noch wilden Westen, als es noch den wilden Westen gab. Der Junge, der wollte nicht in diese Enge des, der Familie leben. Der wollte nicht immer beten. Der hat Hausandacht gehabt, morgens und abends und so weiter. Der wollte nicht fromm sein und er wollte ausbrechen. Und der Junge ist weggegangen und sagt, Eltern, eure religiösen Schmarrn will ich nicht haben. Ich will die Welt genießen, so wie dieser verlorene Sohn. Ich will das Leben genießen und ist fortgegangen mit Ach und Krach. Im Streit, die Mutter hat geweint und sagt, Junge, geh nicht fort, das ist dein Verderben, das ist dein Ruin. Er ist trotzdem gegangen und nach einigen Jahren kriegen die Eltern eine Postkarte und die wohnt am Eisenbahndamm. Liebe Mutti, ich habe mich entschlossen, oder lieber Mutter und Vati, ich habe mich entschlossen, wieder nach Hause zu kommen, wenn ihr mich noch aufnehmen wollt, wenn ihr mich noch als euren Sohn betrachten wollt, wenn ich noch nach Hause darf, dann, liebe Mutti, dann ich werde mit dem Zug eine Station weiterfahren, häng an der Wäscheleine ein weißes Tuch, dass ich nach Hause kommen darf. Häng ein weißes Tuch und dann kam der Tag X und was ist passiert? Die Mutter hat nicht nur ein weißes Tuch gehängt, die ganze Wäscheleine, alle weiße Wäsche, was sie hatte, hat sie aufgehängt. Dem Sohn brach das Herz, ich darf nach Hause kommen. Ich darf nach Hause kommen, auch wenn ich so ein böser Bub war, auch wenn ich so viel Übles getan habe, auch wenn ich so viel Herzeleid den meinen Eltern bereitet habe. Ich darf nach Hause kommen, die ganze Wäscheleine. Was glaubst denn du, was der liebe Gott macht? Der hängt den ganzen Himmel voll mit weißen Tüchern. Mein Kind, du darfst nach Hause kommen. Du bist willkommen, du darfst nach Hause kommen. Pfarrer Wilhelm Busch erzählt eine kleine Geschichte. Im wilden Kurdistan ist es passiert, da wo noch Blutrache die Sitte ist. Da ist ein Mann, ein junger Mann, der hat einen Vater erschlagen und ist dann auf die Flucht gegangen, ist weggelaufen, denn er wusste jetzt, der Sohn des Vaters wird Blutrache fordern, wird mein Leben suchen zu vernichten, denn Blutrache gilt dort in Kurdistan. Und sofort macht er sich der Mörder also auf die Flucht über die Berge. Und damit der Sohn des Erschlagenen mich nicht findet. Und irgendwo sitzt er unter einem Baum, ist müde, ist eingeschlafen. Nach der gewissen Flucht ist stets flüchtig und unstets gewesen sein Leben. Der Mörder hatte keine ruhige Sekunde. Und dann plötzlich, als er Augen aufmacht, sieht er Schatten und zu seinem Entsetzen die Schatten von dem Sohn des Vaters, den er ermordet hat. Und er erschrickt sich und zuckt zusammen und bricht und sagt, schlag mich tot, ich bin schuldig, ich habe deinen Vater ermordet, also das Gericht kommt jetzt über mich. Dann sagt der Sohn fragt noch, bist du wirklich der Mörder meines Vaters? Dann sagt er, ja, das bin ich, ich bin der Mörder deines Vaters. Und jetzt holt meine Schuld ein, sagt er, und töte mich, wenn du willst. Ich bin des Todes schuldig. Und plötzlich strahlt der Sohn des Vaters, den er ermordet hat, er strahlt das Gesicht des Verfolgers. Ich bin Christ. Und wir Christen glauben an Vergebung und so weiter. Ich laufe schon die ganze Zeit hinter dir her. Ich suche dich. Ich laufe, komm nach Hause. Ich werde mich nicht an dir rächen. Komm nach Hause. Ich habe dir vergeben, auch wenn du meinen Vater umgebracht hast. Ich habe dir vergeben. Und dann schlug der Schuldige die Hände übers Gesicht und sagte, und ich habe nicht gewusst, ich war die ganze Zeit in Hektik, im Stress, auf der Flucht und unterwegs. Wie viele Qualen hatte ich mir hätte ersparen können, wenn ich sofort nach Hause gekommen wäre und sofort die Schuld eingestanden hätte. Wenn ich das gewusst hätte, dass es Vergebung gibt, Seelennot hätte ich mir ersparen können. Ich meinte, du seist hinter mir her, um mich zu vernichten, sagt er aber, du liefst mir nach, um mir zu vergeben. Und das ist der liebe Gott, der läuft uns nach, um uns zu vergeben. Wie sinnlos ist doch unsere Flucht, wenn wir so genau betrachten, wie sinnlos ist unsere Flucht. Beende deine Flucht. Gott verfolgt dich, um dich zu retten. Gott ist hinter dir her, um dir Leben und Hoffnung und Gewissheit zu schenken des ewigen Lebens. Gott will dich nicht töten, Gott will dich retten. Gott will nicht das Leid und Elend und unser Verderben, Gott will uns retten. Und wir denken, der ist der Bluträcher, der hinter uns her ist. Gott erwartet dich und komm heim. Die Tür ist offen, der ganze Himmel, weiße Tücher. Und die Beatles haben aus dieser Geschichte dann The Yellow Tree gemacht, der gelbe Baum zeigt, du darfst nach Hause kommen. Die gelben Tücher, du darfst nach Hause kommen. Gott erwartet dich. Heute der ganze Himmel voller Herrlichkeit. Weißt, die Flucht ist sinnlos, Wo willst du hinlaufen? Überall erwischst du mich, überall bist du da. Psalm 139, da heißt es, wohin ich auch fliehen möchte, überall bist du da. Gott erwartet dich. Da steht er schon wieder da und wartet auf dich. Und jetzt denkst du, jetzt haue ich ganz weit weg in die weite Ferne und plötzlich ist er auch wieder da. Überall ist Gott dir vorausgegangen und ereilt dich. Deshalb stell dich Gott, egal was deine Situation ist, du weißt, was in deinem Leben los ist. Vielleicht, du wirst nicht unbedingt Blutschuld auf dich geladen haben, wie dieser eine Mann aus Kurdistan, aber du wirst vielleicht einiges haben, wo du sagst, ja, ich habe keinen Frieden, ich habe keine Ruhe. Und alles das, was dir keinen Frieden und keine Ruhe gibt, komm zu Jesus, komm nach Hause, du wirst erwartet. Und Gott meint nicht böse mit dir. Gott hat Gedanken des Friedens, Leute, und mit uns. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen, Gott anbeten. Vater, ich danke dir, dass du jeden von uns erwartest, dass du für jeden eine offene Tür hast, dass du sogar bei jedem vor der Tür stehst und anklopfst. Und wer die Tür aufmacht, zu dem sagst du, für den sagst du, ich will einkehren und mit ihm Gemeinschaft haben und ich will einfach Kontakt mit ihm haben. Vater, ich danke dir, dass du mit uns Kontakt aufnimmst, dass du Kontakt suchst, schon seit unendlichen Zeiten. Du sprichst zu jedem Menschen zwei oder dreimal ganz besonders. Herr, du möchtest sie gewinnen, ihr Herz gewinnen. Du redest vom Himmel herab durch Träume, Gesichter, Visionen. Du offenbarst uns Menschen. Du wartest auf uns. Und wir sind so störrisch und so blöd und so dumm, dass wir weglaufen dir und denken, du bist unser Feind. Nein, du bist nicht unser Feind, lieber Gott. Du bist unser bester Freund. Du hast uns geschaffen in dein Ebenbild und du willst uns zum Vater zurückbringen. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du an uns arbeitest und dass wir uns dir wieder stellen dürfen. Und die ganze Flucht lohnt sich nicht. Weglaufen von der Gemeinde, weglaufen vom Herrn, weglaufen von Partner, von Freunden, das bringt nichts. Wir sollen uns dir stellen, dir der Aufgabe stellen, die du uns gestellt hast, der Situation uns stellen, wo du uns gestellt hast, Herr, und dann werden wir das Optimale und das Beste daraus machen können. Herr, wir sind hier und wir kommen zu dir zurück in aller Bescheidenheit, in aller Liebe, in aller Demut. Segne diese Gedanken, die wir hier gehört haben und lass es Ewigkeitsfrucht tragen. In Jesu Namen. Amen.